Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96, pur, auf meinsportradio.de.
Die zweite 1-0-Niederlage für Hannover 96 in Folge, dieses Mal in Frankfurt. Und schon ist es nur ein Sieg aus den letzten 7 Spielen. Rutschen die Roten nochmal unten rein? Woran liegt die aktuell schlechte Punkteausbeute? Und an welchen Schrauben müsste gedreht werden? Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Und zwar spreche ich heute mit Gunnar drüber. Hallo Gunnar.
Oh, hallo.
Hallo. Ja. Gunnar ist von niemalsallein.de. Kennt ihr bestimmt, wenn nicht, geht da mal drauf und lest euch schlau. Es ist, ihr schreibt echt immer recht kurz nach Spielende. Manchmal bin ich noch gar nicht zu Hause. Da habt ihr schon, ich weiß nicht, wie viele Wörter da reingeprügelt. Wie macht ihr das?
Ich bin ja für den populistischen Teil dieses Blogs da. Also ich bin eher der Außenminister. Und der Taktikexperte ist mein mitschreibender Kollege unter dem Künstlernamen Jamie, ich spreche es jedes Mal falsch aus und kriege da hinterher Ärger. Und der zum einen präpariert das natürlich einfach schon während des Spiels, ja, während er guckt, schreibt er schon die ersten Sachen hin. Der ist auch echt ganz gut, der kann auch ein Spiel nur einmal angucken und kann es dann adäquat wiedergeben, wo ich anhalten, zurückspulen, Moment nochmal, ist das jetzt wirklich, hat er sich jetzt zurückfallen lassen zwischen die Verteidiger oder ist das jetzt nur Zufall? Und so, aber der Jamie sieht das einfach immer. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und dann kommen wir vielleicht gleich ins Gespräch, so komplex sind die Spiele von 96 auch gerade nicht.
Ja, am Anfang der Saison hieß es doch noch, wir wechseln 12-mal in 22 Minuten die Formation und der Trainer hat immer eine Antwort auf die Idee des Gegners. Vielleicht steigen wir da gleich ein. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Frankfurt-Teil, dass wir ein bisschen über das Spiel gegen Frankfurt sprechen und dann machen wir auch noch ein bisschen was, vielleicht im Allgemeinen, was hat sich verändert oder so im Laufe der letzten Wochen und Monate, warum gibt's weniger Punkte, solche Geschichten. Aber lass uns mit Frankfurt anfangen. Frankfurt für dich auch die Überraschung der Saison? Oder hattest du die schon die ganze Zeit auf dem Zettel?
Nee, null. Ich habe gedacht, die sind im unteren Drittel oder in der unteren Hälfte. Ich bin gar kein Freund von dem Kovac und habe den immer ehrlicherweise, man muss auch immer, Prognosen sind auch immer scheiße. Ich habe den Kovac echt für so einen Blender gehalten. So ein Trainer alter Schule und so. Der halt so mit Härte und das machen wir mal, das gehen wir alle voll drauf und so, da versucht was zu erreichen, also eher so ein Psychologietrainer und kein so ein Taktiktrainer. Und ich glaube ja, dass die Psychologietrainer auf lange Sicht immer verlieren. Aber er hat für seine Mannschaft echt sehr vernünftige Spielart gefunden. Es ist jetzt nicht überkomplex, was sie spielen. Und wenn wir ehrlich sind, ist es Hannover 96 sehr ähnlich. Und auch ist es so, dass sie bisschen zu gut dastehen für das, was sie können und für das, was sie leisten. Aber man muss mal sagen, er hat aus einiges aus der Mannschaft rausgeholt. Und ich meine, wer hätte zum Beispiel gedacht, dass man den Wolf einfach aufstellen kann und dann spielt er so eine sensationelle Saison, ja, den wir verschenkt haben quasi.
Für 500.000 Euro haben wir den verschenkt quasi. Es ist wirklich, also jetzt habe ich schon den ersten erzählen gehört, dass der auch ja in die Nationalmannschaft und so weiter. Aber egal, was aus dem mal wird, ich bin jetzt schon, und das war ich letzte Woche auch, hochgradig angenervt, dass wir den, wie du sagst, verschenkt haben. Bitter, wirklich bitter. 42 Punkte hat Eintracht Frankfurt jetzt und steht damit tatsächlich auf einem Champions-League-Platz, und zwar Platz 4, berechtigt ja dieses Jahr zur direkten Qualifikation. Keine Quali-Spiele, nix. Das wäre, ja, ich glaube, das wäre wirklich so die Saison, die Sensation der Saison, so heißt der Satz richtig. Und dementsprechend, weil die auch ganz gut dastehen und glaube ich auch vor Selbstvertrauen strotzen, musste sich Breitenreiter was überlegen und das hat er gemacht. Er hat ganz viel gewechselt im Vergleich zum Spiel vorher. Er hat gespielt mit der ja inzwischen schon altbekannten Fünferkette, aber jetzt mit neuer Besetzung und davor drei Sechser, Fossum, Schwegler, Baccalords. Was hat er sich dabei gedacht?
Ja, das ist jetzt gar keine so ganz ungewöhnliche Formation. Das sind 5-3-2. Und sie wollten halt das Zentrum versperren. Ja, es ist ja auch klar, wie die spielen und dass sie den Haller einsetzen wollen, der ja, möchte ich jetzt mal so spontan, ich bin jetzt nicht ein ganz großer Frankfurt-Beobachter, aber ich würde jetzt mal so ungestützt sagen, dass es ihr bester Spieler ist, zumindest auf dem Papier auch und so. Und sie wollten halt den Weg durch die Mitte zustellen, eindeutig. So, ja, und es ist ja natürlich jetzt sicher schon Schwegler als Sechser und Baccalords und Fossum mit ein bisschen beweglicheren und mehr nach vorne orientierten Rollen, also eigentlich eher in Achterrollen. Ja. Und dann haben sie ja ehrlicherweise die Mitte auch ganz gut zugestellt. Ja, Frankfurt hat so ein bisschen versucht aufzubauen, aber auch nicht so richtig. Dann haben sie halt ein bisschen über die Seite gekommen und so. Fossum hat ganz gut den Wolf abgedeckt und Philippe hat dem Haller immer oft echt hart auf dem Wolf und dem Haller immer hart auf den Beinen gestanden. Und Frankfurt hat so eine richtig schlaue Idee auch nicht gehabt, so. Aha, die erste Zeit. Ja, fand und das ich ist jetzt alles, ich finde das alles sehr konventionell. Das sind ja beides Teams, die versuchen, sich taktisch anzupassen, aber taktisches Anpassen natürlich auf einem einfachen Niveau. Nicht so wie im Sinne von so Pep Guardiola-mäßig, sodass man sich einen spezifischen Plan überlegt, sondern taktische Anpassen heißt ja bei Breitenreiter und auch bei Kovac ein bisschen, dass er halt guckt, wie der Gegner gern spielt oder wie der Gegner gut funktioniert und dann stellen wir unsere Mannschaft so auf, dass wir jedem von denen einen auf die Füße stellen können. Also mit der Manndeckung über das ganze Feld. Ja, das begleitet uns ja schon die ganze Zeit so. Das macht ja der Breitenreiter bis zum Exzess auch da, wenn manchmal auch so, dass es nicht effizient ist. Und dass es da nicht mehr geht und so. Wie gegen Gladbach. Hat das gar nicht so gut funktioniert. Und so Thiam hat das auch wieder gemacht und dann ergibt es einfach, wenn das beide Teams gerne machen, dann gibt es einfach so ein Spiel, wo es um zweite Bälle geht, wo es um den Kampf geht, wo es um auch viele Einzelaktionen gibt und diese Spiele werden notwendigerweise immer knapp. Und das war es ja nun auch in letzter Zeit immer so. Fast alle Hannover-Spiele, mit Ausnahme von einzelnen krassen Ausnahmen, wie dem absurden Spiel, wo der Kruse den Tag seines Lebens hatte. Kruse? Bremen, sind die Spiele immer knapp. Ja, und dann gehen sie halt mal für uns aus und mal gegen uns aus. Ja, und bei Frankfurt haben wir jetzt halt zweimal Pech gehabt im Hin- und Rückspiel. Einfach ein bisschen unglücklich so. Solche Spiele können auch, Frankfurt war schon besser, aber solche Spiele können auch ganz gut 1-1 ausgehen.
Das sind übrigens die Punkte, wenn du Frankfurt 6 abziehst und uns 6 draufschlägst, aber egal.
Das ist wirklich wahr, es hat ja nicht viel gefehlt. Genau. Ja, in beiden Spielen nicht. Also das Hinspiel hätten wir echt nicht verlieren dürfen, so. Ein bisschen Glück, obwohl sie da auch schon besser waren, ja. Aber, und dieses Spiel, klar waren sie jetzt deutlich besser, ehrlicherweise, ja. Aber hätte den scheiß Videobeweis nicht gegeben, ja. wäre Albernos mit seiner Schwalbe durchgekommen und es wäre als 1 ausgegangen.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Frage war eigentlich für später geplant, aber wenn wir schon über Albernos und die Schwalbe sprechen, das war jetzt sein drittes Spiel gegen Bremen in dem eben angesprochenen 4-0 hat er gespielt und ich glaube dann nochmal 10 Minuten gegen die Bayern. Der hat vergessen, dass es den Videoschiedsrichter gibt, oder?
Ich weiß nicht, es sah schon sehr überzeugend aus. Also er hat das schon, das ist ja ganz schön geil eigentlich gewesen, der andere hat ja getreten. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Frankfurter hieß so. Der hat ja ungeschickt das Bein in den Lauf getreten. So mit einmal hin und wieder weg. Also nicht stehen lassen, sondern hin und wieder weg. Und was Albornoz macht, ehrlicherweise wie jeder Scheißstürmer in der Bundesliga momentan, er hat versucht einzuhaken und sich dabei natürlich gleich fallen lassen, damit es halt logisch aussieht. Und dann hat er das Pech gehabt, dass der andere noch wieder weggezogen hat und dass der andere ihn versehentlich nicht getroffen hat. Ja. Ich glaube auch, das war ein versuchtes Foul, ehrlicherweise. Ja, von dem Frankfurter. Und dann sah es natürlich total scheiße aus, ja. Aber ey, was war das für ein scheiß Spiel? Alle haben sich hingeworfen. Wenn irgendwer ansatzweise in die Nähe von einem Gegner kam, hat er schon gelegen, auf beiden Seiten. Ja, die Hannoveraner wie die Frankfurter. Also so ein Festival der übertriebenen Gesten, ja, so ein Weicheier-Festival. Ah, Schiedsrichter, da hat er mich gehauen, ich kann nie wieder spielen, nie wieder Klavier spielen.
Ja, ey, boah. Am Ende waren es 36 Fouls, die der Schiedsrichter gepfiffen hat. Das ist für 90 Minuten ganz schön anstrengend, in der Tat.
Das ist ganz schön viel, ja. Und ich finde, also da war echt, will ich jetzt mit Zahlen das zu festzumachen, ist ein bisschen schwer, aber so, würde man sagen, ein gutes Viertel der Sachen war echt auf Schauspielerei zurückzuführen auf beiden Seiten. Schon ein bisschen unangenehm, so.
Ja, in der Tat. Es war ein schwerer Samstag, fand ich, so fußballtechnisch, sich das alles anzugucken. Parallel noch die Konferenz geguckt, da war auch wenig Glanz dabei. Aber lass uns bei 96 noch mal ein bisschen gucken. Ist es dann, wenn man dieses 5-3 und dann vorne mit zwei Leuten spielt, ist es vorne mit Harnik und Füllkrug die clevere, die logische Aufstellung oder hättest du andere Sachen da dir gewünscht, zum Beispiel Bebu oder, ich weiß nicht, Jonatas vielleicht mal von Anfang an schon wieder bringen, zu riskant?
Jonatas ist ja, also ich hätte gern drei Stürmer gesehen, so, damit, weil das haben wir ja gesehen, dass das sozusagen nicht so gut funktioniert hat. Bei Hannover ist echt besser, wenn wir das gegnerische Pressing richtig anlaufen können. Also wenn die drei Verteidiger haben in der Dreierkette, dann brauchen wir theoretisch drei Stürmer, damit die Dreierkette das nicht einfach überspielen kann, mhm. Sondern dann langen Ball spielen muss und so. Und hier war es halt sozusagen 2 gegen 3, ja, und dann der Fernandes, der Sechser noch dazwischen. Das heißt, die erste Kette wurde oft überspielt und dann hast du dich ja schon ein bisschen nach hinten drücken lassen dadurch. Und dann haben sie halt versucht, relativ passiv, vergleichsweise für ihre Art passiv, das Mittelfeld zu verstellen. Das hat schon auch geklappt, aber dann ist der Gegner ja schon mal übers halbe Feld, so. Und dann spielen sie den Ball halt in die, sozusagen vor die hannoversche Abwehr. Und dann sind da relativ viele Spieler plötzlich, ja, vor der Abwehr, wenn du so weit schon bist. Und dann passieren einfach Sachen, ja. Dann prallt man einen Ball ab, dann fällt mal irgendjemand hin und es gibt einen Freistoß. Das ist ja auch immer unsere Nemesis, ja. Oder hier jemand kommt in so eine Fernschussposition oder sowas. Das ist schon alles gefährlich. Es tut uns schon gut, wenn wir früher draufgehen und die früher ein bisschen weghalten, so, und den Gegner ein bisschen nach hinten drängen können. Und da haben wir halt weite Wege manchmal, ja. Fand das jetzt insgesamt, ich glaube, hohes Pressing tut uns besser, so. Ich weiß nicht, ob da Breitenreiter Angst vor hatte, dass die Frankfurter das dann irgendwie nutzen können, weil die können ja auch echt okay kontern, so, ja. Aber ich würde denken, eine leicht andere Formation, 5-2-3, irgendwas, hätte uns besser getan, oder zumindest jemand wie Bibu, der dann noch da mit daneben steht. Klaus hat uns auch gefehlt. Hätte ich gedacht, dass ich jemals sagen würde, dass uns Klaus fehlt. Ich bin ja so ein Klaus-Verächter gewesen. Und jetzt hat er so eine Rolle für den gefunden, so eine Wunderrolle. Wer hätte denn gedacht, dass der Klaus ein Zehner ist? Also ein Zehner in diesem spezifischen Hannover-Konstrukt. Kein richtiger Zehner natürlich. Aber Mensch, komisch.
Ja, Klaus hat Oberschenkelprobleme. Rückkehr unbekannt, sagt Transfermarkt.de. Macht mir natürlich dann schon wieder ein bisschen Sorgen, zumal seine Zeit ja auch endlich ist in Hannover. Noch 9 Spiele, vermutlich.
Aber heute in der Pressekonferenz haben sie gesagt, er hat heute mittrainiert.
Dann hoffen wir mal, dass er am Samstag spielen wir, ne? Ja, Samstag gegen Augsburg.
Ja, ich glaub's jetzt nicht, dass er eine Option ist. Aber man muss schon sagen, das ist eine, der, es gibt so ein, es gibt ja in dem Hannover-Spiel nicht so viele überraschende Sachen, so. Ja, ich finde, es gibt ein paar Punkte, wo die Mannschaft sehr, sehr gut ist und auch besser ist als andere. Und das hat ganz oft mit Anton zu tun und mit Sané und erstaunlicherweise mit Klaus, der auf der Zehner-Position ja so eine Mischung spielt aus, ich dreht den gegnerischen Sechser um, wenn der über die Mittellinie kommt, und ich renne mit Gewalt in den Strafraum, wenn ein Angriff rollt, aus dem Zehnerraum raus, so ein bisschen wie so eine, fast wie eine falsche Neun, aber halt aus der Zehnerposition. Und das ist erstaunlich schlecht zu verteidigen für viele Gegner, und das hat echt viel Ärger gemacht, also für die Gegner. Nicht, dass er dann viele Tore schießt, sondern einfach, weil dann Druck auf die Abwehr entsteht und so. Und ich glaube, dass gerade auch in diesem Spiel gegen Frankfurt hätte uns das gar nicht so schlecht getan.
Der Klaus, dass wir nochmal gut über Klaus reden. Also wir haben schon öfter gut über Klaus geredet, aber auch aus deinem Mund ist das jetzt
nicht so. Ja, ich rede ja ganz oft schlecht über so Leute wie Klaus. Und wie schlecht habe ich über Füllkrug geredet? Mei, das ist jetzt auch ein bisschen. Aber das ist auch sowas, was ich überhaupt nicht verstehe im Laufe der Saison. Der Füllkrug hat am Anfang noch so gespielt wie in der zweiten Liga. So oft der macht keine entlastenden Läufe, der steht oft falsch rum, und ich fand auch nicht, der hat oft das Spiel verzögert sozusagen, auch nicht so Lewandowski-haft verzögert, der das mit Absicht verzögert, sondern so, weil er nicht genau wusste, was er da tut. Und jetzt spielt er so clevere Ablagen, gewinnt fast jedes Kopfballduell, hat in manchen Spielen mehr Kopfballduelle gewonnen als Sané und fast immer köpft den Ball in die richtige Stelle und hält das Spiel sozusagen am Laufen. Hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht, ja. Und wer hätte gedacht, dass Philippe so schnell und so voll gleich wieder zurückkommt? Also letztes Spiel war am 15.09. gegen den HSV, da ist er nach 14 Minuten ausgewechselt. Der eine oder andere wird sich vermutlich noch erinnern an die nicht ganz so coole Szene der Verletzung. Jetzt gegen Gladbach saß er auf der Bank und dann war er auf einmal gegen Frankfurt im Kader und dafür Elis draußen. Brechen jetzt schwere Zeiten für unseren Neuzugang Elis an, oder?
Nee. Ich glaube auch nicht, dass der Philippe nochmal spielt. sofort. Ich glaube, es hat, also A, hat Breitenreiter das so erzählt, als wäre es eine spezifische Belohnung für die Trainingsleistung, dass er sich so reingehängt hat und so. Und ich habe aber auch irgendwie gedacht, ich dachte, wenn der Sané fehlt, oft ist es ja so, dass andersrum. Oft ist es ja so, wenn der Sané zentral in der Abwehrposition steht und Anton entweder neben ihm als Kollege in der Innenverteidigung oder leicht vor ihm als Sechser, der sich auf Bedarf zurückfallen lässt, dann hast du da einfach zwei Spieler, die alles wegköpfen und die das auch gut antizipieren und so, wo die Kopfbälle hingehen. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass der Philippe spielt, um diese Zahl 2 aufzufüllen, weil der Elise hat seine Stärken vielleicht ein bisschen woanders. Im Spielaufbau, der spielt clever mit, der dribbelt auch mal gut an und so. Ob das jetzt so der Weggrätscher, Wegköpfer ist vor dem Herrn, ich glaube, da in der Konstellation, wo noch Anton und Sané auf dem Platz stehen, funktioniert der Elise viel besser.
Okay, und da Sané ja nächste Woche wieder zurückkommt, weil er diese Woche nur gelb gesperrt war, siehst du dann eher wieder Anton, Sané und dazu Elis.
Ja,
bin ich gespannt. Denken. Jetzt freue ich mich.
Wissen ja auch nicht, ob Schwegler spielt, und wenn Schwegler nicht spielt, wird wahrscheinlich nach guter alter Breitenreiter-Manier Anton auf die Sechs rücken, was ich jetzt auch nicht für die allerschlauste Idee halte. Ich finde, Anton ist ein okayer Sechser, aber Anton ist halt ein sensationeller Innenverteidiger.
Ja.
Ist so ein bisschen, weißt du, wie ich habe da immer so das Gefühl, dass dieses auf die Sechs ziehen da ist, ist so wie in so einem Fußballmanager, wo du dann so siehst, dass die Werte runtergehen, wenn du ihn an die falsche Position ziehst. Weiß nicht, ob du solche was gespielt hast. Also ich finde den Anton in der Innenverteidigung mit Sané so super, dass ich das nicht ändern würde.
Also ich fand Anton ja gegen Freiburg, da hat er glaube ich auch Sechser gespielt, da hat er ja auch noch das Tor gemacht, davon ganz ab, da fand ich ihn bockstark auf der Sechs. Ich hatte das Gefühl, er nimmt Sané die ganze Arbeit ab, gerade das, was du eben angesprochen hast, diese Kopfbälle, die sie sich gut hin und her geschoben haben, da hat er richtig, richtig geglänzt, und Sané war, naja, nicht beschäftigungslos, das wäre ein bisschen übertrieben, aber ich fand, das hat er sehr gut gemacht da auf der Sechs.
Da passt das auch gut, fand ich auch, ja, genau. Also es funktioniert ja auch, ja, weil die beiden auch gut harmonieren, egal ob sie jetzt zusammen in Innenverteidigung stehen oder ob einer weiter vorne steht und so.
Ja, in der
das Zeit. Kann schon sein.
Ja, nächstes Jahr, gut, da sprechen wir gleich noch drüber, über nächstes Jahr oder über das, was da noch so passieren kann bei Hannover. Lass noch kurz auf das Frankfurt-Spiel gucken. Du hast es gesagt, 96 hat die Räume eng gemacht, hat Frankfurt wenig Möglichkeiten gegeben. So sah das dann auch aus in der ersten Halbzeit bis zu diesem Gegentor, was keine Ecke war, da sind wir uns einig, wenn der Schiedsrichter vielleicht Freistoß gibt, weil es ein Foul war, ich glaube an Wolf, dann ist es auch in Ordnung. Das ist das, was wir nicht brauchten, ne? Also natürlich, du brauchst nie ein Gegentor, aber so kurz vor der Halbzeit, und eigentlich hatten wir das alles ganz gut im Griff, fand ich. Und dann hat es uns so ein bisschen auch für den Beginn der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, das Konzept geraubt oder die Sicherheit, ich weiß nicht, woran es dann lag, aber danach wurde es eigentlich immer schlechter.
Ja, aber das ist doch meistens so. Also ich finde, Hannover ist oft kühl genug unter Druck, was schon so ein Breitenreiter-Verdienst ist, glaube ich, dass der den irgendwie eingeimpft hat. So, jetzt mal keine Angst, ja. Notfalls schießen wir das Tor in der 90. Was ja übrigens nie stimmt, weil Hannover spielt echt nicht so viele späte Tore. So, aber so, ich finde, in manchen Spielen sind sie mit einem Rückstand immer super umgegangen. Und hatten dann so eine gewisse Ruhe und dachten, nicht mal, wir machen schon noch eins, ja, irgendwas wird schon passieren vorne. Und diese Sicherheit ist vielleicht ein bisschen weg, jetzt auch mal zwei Spiele ohne Tor, ja, und auch zuletzt in den letzten beiden Spielen halt nicht so viele zwingende Situationen, ja, auch gegen Frankfurt nicht, ja, viele große Chancen, anders als so ein paar Hochgeräte, wie sie auch gegen Gladbach immerhin dabei waren da nicht, und vielleicht sind sie dann einfach ein bisschen unsicher, und außerdem ist es natürlich immer so, dass Mannschaften wie Frankfurt und auch Hannover, aber auch die anderen Mannschaften, die momentan so ähnlich spielen, wie Augsburg zum Beispiel, dass die halt hart aufs 1-0 gehen, ne, auf den versuchen, den Standard zu verwandeln und da einfach auch mal ein bisschen Glück zu haben und so, und dann halt echt alles dicht machen und kontern, was der Teufel hält. So, und das können sie ja mittlerweile in der Bundesliga fast alle. Und das ist so ein typischer Spielstandseffekt, finde ich. Wenn dann eine von diesen Mannschaften in Rückstand gerät, da sind die ja nicht für gebaut, dann so ein dominantes Spiel aufzuziehen, weil das sind ja alles Kontermannschaften. Ja, deswegen gehen ja viele Spiele sozusagen 1-0 aus, oder nach dem 1-0 passiert nicht mehr viel, oder das 1-0 fällt, und was wir ja auch schon ein paar Mal gemacht haben, dann schießen wir das 2-0 im Konter. Ja, weil der Gegner aufgemacht hat. Und so war es ja hier auch so ein bisschen so. Ja,
ja, in der Tat. Haben wir auf... Also dass 96 keine Durchschlagskraft hatte, ist ja die eine Geschichte. Die andere ist aber, dass Frankfurt dann hinten raus ja Chancen en masse hatte. Also Czauner ist Mann des Spiels geworden und beste Noten und so weiter und so fort. Das war ein Tag für ihn, wo er sich dann nochmal hinten raus auszeichnen konnte. Ich war ein bisschen enttäuscht. Also der Trainer hat ja gewechselt. Er hat Bebu für Bacalhauz gebracht und Jonatas für Sorg. Das schreit erstmal alles nach vorne, was zwei Füße hat. Warum kommen dann da keine zählbaren Aktionen bei rüber? Woran hapert's?
Schwer zu sagen. So, also ich finde, also sie haben ja ein bisschen aufgemacht und sie kamen ja auch ein bisschen besser ins Spiel an ein paar Stellen. Aber das ist natürlich immer so mit noch mehr langen Bällen, ist natürlich auch oft nichts geholfen. Ja, das ist ja das, was so viele tun und nur so wenige können, ja, weil das so die typische Menge im Sache ist. So, was machen wir denn jetzt? Scheißegal, irgendjemand muss vorne schnell laufen und dann spielen wir den Ball auf den. Dass das eine Sache ist, die nur gut funktioniert, wenn du den Gegner sozusagen in der Unordnung erwischt. Ja, aber Frankfurt war echt nicht so oft in der Unordnung. Frankfurt hat ja auch gar keinen Druck, in die Unordnung zu gehen, weil in die Unordnung gehst du ja, wenn du im Angriff den Ball verlierst. Und Frankfurt musste das ja alles gar nicht. Ja, eher war es so, dass Hannover den Ball im Angriff verloren hat und sie dann halt diese Konter fahren konnten und so. Und das ist natürlich, ich meine, man muss es mal sagen, für eine Mannschaft, die konteranfällig ist, was Hannover sonst nicht ist, ist Czaunak so der richtige Torwart, weil das so ein Monster ist im 1 gegen 1. Ja. Ja, also ich meine, Strafraumbeherrschung und Mitspielen und so hat ein paar Nachteile so, aber im 1 gegen 1 ist der halt so super. Das war ja in der zweiten Liga schon so, dass
ich wollte gerade sagen, das ist seit dem ersten Spiel von ihm, damals auf dem Betzenberg in Kaiserslautern, da hat er doch auch zwei oder drei Szenen schon gehabt. Da hat er schon gleich gezeigt in Hannover, ihr könnt euch im 1 gegen 1 immer auf mich verlassen. Und ich glaube, weiß nicht, hat er bis dahin einmal schlecht ausgesehen. Wie kannst du im 1 gegen 1 schlecht aussehen? Ist ja auch schon schwierig. Aber da hat er immer geglänzt. Die anderen Sachen, die du angesprochen hast, ganz klar. Da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben, sehe ich auch so. Aber an dem Tag alles gut gegen Frankfurt. Das war völlig in Ordnung. Ja, wie ist der Strich, den wir unter das Spiel ziehen können, Gunnar?
Ach, ich würde sagen, wenn das 1-0 nicht gefallen wäre, hätte auch Frankfurt diese Hochgeräte am Schluss nicht gekriegt. So. Ja, ich glaube, Hannover hat schon das gemacht, was sie sonst gemacht haben. Ja, Korb rückt auf, Pfosten macht einen diagonalen Lauf, Füllkrug weicht dem Spiel so ein bisschen aus und legt dann aber mit Kopfballablagen rein. Harnik macht mal hin und wieder einen Lauf in die Tiefe, was ich nicht so oft effizient von ihm gesehen habe diesmal. Harnik gefällt mir momentan nicht so. Aber ich glaube, das ist auch ein Typ, dem tut's gut, wenn er nicht als Joker kommt oder ein bisschen mehr Ruhe hat oder vielleicht auch mal zwei, drei Spiele durchspielen kann, so. Ja, und dann war ja Bebu erst auf der 8, das war mir jetzt auch nicht so spontan klar und so. Es war einfach insgesamt nicht so ein gutes Spiel und die Mechanismen, die sie so haben, haben jetzt grundsätzlich nicht so gut funktioniert, ohne dass sie jetzt richtig schlecht funktioniert hätten. Ich glaube schon, dass Klaus gefehlt hat spezifisch und dass Sané gefehlt hat. Also ich würde es jetzt schon, wenn ich es an irgendeiner einzelnen Sache festmachen müsste, würde ich das sagen. Ja, ich glaube, dass Klaus Durchschlagskraft nach oben, nach vorn gegeben hätte und dass Sané einfach noch ein bisschen Sicherheit hinten gebracht hätte. Aber ey, dieses Tor von Frankfurt darf ja auch so nicht fallen. Das hatten die doch vorher, jetzt erinnere ich mich hoffentlich nicht falsch, aber hatten die nicht vorher schon genau dieselbe Variante gespielt bei einer Ecke davor? Also genau so mit dem Anlaufen von dem, wie heißt der noch, Da Costa?
Da Costa war das, ja.
Ja, ich hatte den Eindruck, vielleicht ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal geguckt, aber für mich sah es so aus, dass sie zweimal dieselbe Variante probiert haben und beim zweiten Mal war ein Tor. Wenn das so wäre.
Wäre dumm.
Das wäre ein bisschen doof, ja, genau. Ja.
In der Tat.
Ja. Naja. Aber wir werden es jetzt mal auf den Blick auf nächstes Spiel, da wird es wieder genauso sein. Es wird ein ganz ähnliches Spiel werden, ja. Augsburg wieder mit Flanke auf Flanke. Aber gut, Sané ist dann da, wird alles besser werden und wer das 1-0 schießt, gewinnt. Mark my words.
Mark your words und wir sprechen gleich noch über Augsburg.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Jetzt noch vielleicht so ein bisschen allgemeiner auf 96 blicken, Blick in die Zukunft, oder beziehungsweise du darfst dir ein bisschen was wünschen. Wenn oder was fehlt Hannover, um vielleicht einfach 3 bis 5 Plätze weiter in der Tabelle zu stehen, auf diese Saison jetzt bezogen? Wo siehst du unsere Schwächen im Kader?
Welche
Spieler bräuchten wir noch?
Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich mit dem Kader insgesamt ganz schön zufrieden, muss man mal sagen. Wie gesagt, ich hätte gedacht, dass das Füllkrug eine Schwäche ist, die Jonatas durch besseres Stellungsspiel, dadurch, dass er ein besserer Stürmer ist, ausgleicht. Aber das ist jetzt, hat sich irgendwie erledigt, diese Frage so. Dann denke ich, dass wir noch ein bisschen, einen dominanten Mittelfeldspieler noch ganz gut brauchen könnten, so. Ich finde, dass wir Baccalords vielleicht nicht einsetzen müssten.
Echt nicht? Alle lieben Baccalords. Jetzt kommst du bist ja immer derjenige, der den Leuten die Illusionen nimmt, beziehungsweise alle hassen. Prip hieß er damals, nein, heißt er immer noch, aber als er noch gespielt hat, regen sich alle über Prip auf und du erzählst uns, wie gut der Prip eigentlich ist. Und alle lieben das Kämpferherz Baccalords und du sagst uns, eigentlich müsste er nicht so viel spielen.
Nee, ich finde, Baccalords macht mir zu viel Fehler. Also manchmal spielt er auch super und ich habe das Gefühl, wenn er freier ist und das Spiel schon so ein bisschen chaotisch läuft. Also das ist ja das Wesen dieser Manndeckungsspieler, Manndeckungsmannschaften. Chaotisch, freie zweite Bälle, rein in den Kampf, den Gegner ungeordnet erwischen, Ball nach vorne, zack, Tor. So. Und Baccalords ist schon grundsätzlich ein Spielertyp für sowas, ja. So zweikampfstark, keine Angst für irgendwas, ja. Da laufe ich halt einfach mit rein, dann kracht es und dann schon super. So, das ist ganz gut so, aber ich finde auch, dass er taktisch oft nicht gut steht, dass er manchmal sozusagen sich falsch positioniert und dann ist er nicht anspielbar. Oder dann ist er doch anspielbar und will den Ball haben und sieht aber nicht, dass er jetzt gleich unter Druck gerät und muss den dann riskant zurückspielen. So. Das sehe ich, ist mir jetzt schon wieder aufgefallen in dem Frankfurt-Spiel 2-3 Mal, dass dann irgendwie irgendwer spielt nach vorne, ich glaube Anton, auf Baccalords, der nimmt den an und lässt ihn so klatschen auf Sorg und lässt ihn so unsauber klatschen, dass der Ball so springt. Und Sorg hat heile Mühe, den überhaupt noch ins Auszuhauen. Und dann sagt der Sky-Reporter in seiner Sky-reporterigen Kompetenzenart so, unsauber Annahme von Sorg. Nee, ficken, das war der Baccalords, der es unsauber gespielt hat. Ja, und ich finde, sowas sieht man schon häufiger bei ihm. Und ich finde, ich mag den ganz gern in seiner krachigen Art so, aber Qualität im Mittelfeld ist noch eine andere Sache. So, was halt Hannover fehlt, ist ja, wir können das ja jetzt, was alle anderen auch können. So, wir können gut kontern, wir können sauber die Mitte verschließen, wir haben ein paar sensationelle Spieler, mit denen wir alle Kopfballduelle gewinnen. Einer unserer Hipster-Favoriten, der Sorg, ja, spielt er jetzt auch wieder häufiger und man sieht echt, wie gut er dem Spiel tut, weil was der weginterceptet, ja, wie oft er da steht, wie oft er Bälle abfängt, ja, schon ganz schön cool so. Und aber was uns mittelfristig fehlt, jetzt mal so nicht nur 1-2 Spiele in die Zukunft, sondern so, damit wir auch mal ein Spiel gegen eine schwache Mannschaft gewinnen, oder eine nominell schwache Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Wir kommen ja mittlerweile jetzt in so eine Favoritenposition, dass sich so Mannschaften wie der HSV oder so hinten reinstellen gegen uns. Und da haben wir gar kein richtiges Mittel gegen, ja, weil wir sind ja drauf aus, ne, Unordnung zu erzeugen im gegnerischen Spiel. Und dafür bräuchte man einen dominanten Mittelfeldspieler. Und davon müsste man noch einen mehr haben. Fossum ist schon auf dem richtigen Weg, aber jetzt hat der Fossum und der Schwegler macht halt Schwegler-Sachen, ist schon ganz gut.
Ja, ist der Fossum auf dem richtigen
Weg? Jetzt noch einer.
Ist Fossum schon auf dem richtigen Weg?
Ja, Fossum bewegt sich in die richtige Richtung. Macht auch Fehler und ist oft trifft auch mal eine falsche Entscheidung und so. Hin und wieder bewegt er sich sensationell und der funktioniert ganz gut, wenn er sich im Sturm einschaltet. Ich bin immer nicht so sicher, wo der spielen müsste. Ich denke immer, das ist kein Achter und kein Zehner. Und dann gibt's ja, es ist kein Sechser und kein Zehner, also gibt's nicht mehr so viele Positionen im Mittelfeld. Der muss auf so einer beweglichen Achterrolle, aber auch mit nach vorne gehen, sich in den Sturm einschalten, das ist ja schon gut drin. Der braucht sowas frei Flottierendes so. Und dann liegt natürlich viel Last auf Schwegler, wenn der alleine hinten steht und so.
Ja, in der Tat. Ja. Schwierig. Und was sind Schwegler-Dinge? Schwegler macht Schwegler-Dinge?
Ach, der Schwegler ist ja ein cleverer Spieler, ja. Es sorgt viel für Stabilität, so, hat richtige Ideen. Manchmal habe ich das Gefühl, so, jetzt ist alles wurscht, jetzt gehen wir alle nach vorne. Ich zuerst. Halt, Schwegler, halt, einer muss aufpassen. Warte mal, da muss bleibt einer hinten. Ah, nee, das macht doch bestimmt der Anton. Okay. bin mit Schwegler uneingeschränkt zufrieden, so, grundsätzlich.
Ja, ich auch. Ich glaube, das ist sogar mein Liebling der Saison. Nee, das dafür würde ich Anton dann, glaube ich, na, da würde ich ihm irgendwie Unrecht tun. Ich glaube, Anton und Schwegler sind meine Lieblinge der Saison, wenn ich mich festlegen müsste. Also gut, ein stabilen Mittelfeldspieler, der auch mal was kann.
Ja, so einen Dominanten, weißt du, wir haben ja gar nicht so viele Spieler, die so unter Druck noch gut funktionieren, die Bälle annehmen können und weiterverteilen können, wenn sie zwei, drei Gegner haben, die um sie rumstehen, die auch mal eine überraschende Aktion machen. So Stindl zum Beispiel wäre gut.
Irgendwie
sowas, so jemand, weißt du, Stindl ist halt so ein dominanter Spieler, zieht das Spiel an sich, der hat Ideen, der macht was auf. Der macht typisch auch mal so Chipball, einen überraschenden und so. Und das sieht man jetzt so von Anton jetzt nicht so. Und ich glaube, der Fossum kommt noch weiter so und der Schwegler ist da richtig so, aber es fehlt noch so ein bisschen was, so finde ich. Finde auch die Außenverteidiger nicht uneingeschränkt überzeugend.
Ja, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Ostscholek.
Ja, also sind beide nicht schlecht, ja. Die spielen ja auch ständig und so und ich finde den. Also ich hasse das ja, wenn immer von dieser Körpersprache gesprochen wird, weil das ist so, finde ich, immer so eine typische Sportreporter-Schnack, so, ja, die Körpersprache, daran sieht man, glaube ich, nicht so viel, weil es ist ja noch Mannschaftssport und so, aber ich finde, der Ostscholek hat so eine tolle Körpersprache. Ich finde den, der läuft dann so stramm und mit so einem angestrengten Gesicht und so, und dann denke ich immer, jawohl, go, ja, lauf. Forest Lauf, ja, so. Ich sehe den irgendwie gern, ich weiß auch nicht warum.
Der hat aber auch ein angestrengtes Gesicht, wenn er gerade nicht läuft. Das ist aber eine andere Geschichte.
Ja, ich finde, die sind beide nicht uneingeschränkt überzeugend so, aber ich finde so in so einer Mittelklasse-Bundesliga-Mannschaft können sie schon beide ganz gut spielen. So.
Ja, die wachsen ja auch nicht auf Bäumen, Außenverteidiger. Das wissen wir ja nicht erst seit Jogi Löw, dass das eine Position ist, wo du schwierig gute Leute findest. Albonoz, was machen wir mit Albonoz?
Ich finde den immer noch einen Tick besser als Ostscholek und würde ihn häufiger spielen lassen, weil wir haben es ein paar Mal gesehen, dass dann schon plötzlich so Fußball entsteht auf der Seite, wo Albonoz spielt, so mit sich überlegen und dann mal jemand freispielen und so, wenn so zum Beispiel Karaman und Albonoz auf einer Seite spielen, dann gibt es mal so, dass diese Kombination, von der man so selten hört sonst, ja. Dann gibt's halt nicht so viel lang gespielt und so. Und dann gibt's auch mal an ein paar Stellen zumindest mal so ein dominanteres sich durchspielen und so. Und das machen wir ja nicht so oft. Ist jetzt nicht, also ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, ja. Die tut, was sie soll und hat sich auch wirklich weiterentwickelt im Ballbesitzspiel. Dafür, dass sie dafür nicht ausgelegt ist und dafür, dass es auch nicht ihre taktische Marschroute sein soll, ja. Aber, ich glaube sozusagen, jetzt diese Saison so durchspielen, alles super, ja, keine Ahnung, ob wir jetzt am Ende 9. oder 13. werden, ist mir am Ende ehrlicherweise Latte. Und das hängt auch echt viel vom Matchglück ab, das hat man ja gesehen, ja. Wir haben am Anfang der Saison einfach mehr Punkte geholt, als wir hätten holen dürfen. Ja, glückliche Siege und so ein paar Mal, späte Tore, Wundertaten von Schauner und so. Und jetzt holen wir momentan ein bisschen weniger Punkte, als wir holen müssten. Ich finde aber, dass das so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit ist. So ärgerlich, dass das dann im Einzelspiel immer ist. Ja, hätten wir echt nicht verlieren müssen gegen Gladbach zum Beispiel. Ja. Und so, das wird jetzt aber sich so zu Ende schaukeln, ja, und dann sind wir halt am Ende 10. oder was weiß ich, oder 11. Und dann für die nächste Saison müssen wir dann bitte nochmal ein bisschen gucken, dass wir im Mittelfeld dominanter werden, sodass wir noch einen weiteren Schritt gehen können, wenn wir das dann wollen.
Bieten sich mir zwei Fragen an. Die eine ist, traust du Breitenreiter und Held, so sie denn beide bei uns bleiben, das zu, dass sie den Schritt weiter machen, dass man dann vielleicht auch tatsächlich selber mal ein Spiel ein bisschen gestalten kann und gegen defensive, schlechte Mannschaften sich ja da nicht komplett planlos aufstellt?
Ich habe den Eindruck, dass Breitenreiter ja versucht, das Team dahin zu entwickeln. So. Ich finde, Breitenreiter nimmt oft die einfache Lösung. und hat das auch ein, zwei Mal schon so, also um die Formation so zu halten, dass er diese 1-zu-1-Spiegelung der gegnerischen Formation machen kann, hat auch manchmal Leute auf eine schlechte Position gestellt. Hat nicht der Fossum letztens Zehner gespielt gegen Gladbach oder was? Da dachte ich so irgendwie, na, das ist jetzt vielleicht nicht so schlau, ja, warum machen wir das denn? Ja, das wird doch jetzt, dann lass uns doch lieber die nicht exakt spiegeln und ein bisschen anders rangehen. Aber nee, möchte das halt gerade spiegeln. Man sieht es ja auch immer wieder, es ist ja immer diese, wie die Spiele laufen, so. Der Gegner stellt um, ja, und zwei Minuten später wechselt Breitenreiter analog passend und dann stellen wir auch um, so, dass wir dann wieder so stehen wie er. Und der Gegner so seufzt.
Hat er gemerkt, verdammt.
Und das ist ja schon okay, genau. Also er macht das jetzt alles richtig. Ich hab den Eindruck, dass er seit der Winterpause versuchen sie ein bisschen dominanter zu spielen, sich öfter zu befreien und zumindest gegen Teams, die sie nicht hart unter Druck setzen, auch nicht so viel Langholz zu spielen und so. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt seine Sachen macht, die halt so funktionieren und dass er dann im Übergang zur nächsten Saison wieder einen versucht, mit der Mannschaft die nächste Stufe zu gehen, mit der Mannschaft, die wir dann haben. Ja, mal gucken, wer dann bleibt und wen wir noch holen und so.
Ja, das wird sowieso ganz spannend. Da wollen wir jetzt nicht rumorakeln. Das können wir an anderer Stelle und anderem Zeitpunkt mal wieder tun. Aber ein bisschen orakeln will ich noch, weil du eben gerade so mit Selbstverständnis gesagt hast, ja, dann kommt da irgendwas zwischen Platz 9 und 13 raus, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke. Wir sind genau dazwischen, Platz 11. Aber es sind nur noch 7 Punkte bis nach unten. Glaubst du, dass Hannover einfach genug Punkte holt, dass wir da gar nicht mehr reinrutschen? Oder sind die da unten so grottenschlecht, dass sie selber nicht mehr genug Punkte holen, um an unsere 32 plus vielleicht 3 noch heranzukommen?
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn du dir die Mannschaften hochrechnest oder mal so einen Tabellenrechner anguckst oder sonst irgendwas, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwer da rausbricht. Also mein Gefühl ist, da ja so viele Spiele in dieser Saison 1-0 ausgehen oder unentschieden, so viel unentschieden ist mein Gefühl, vielleicht stimmt das gar nicht, aber ich habe das Gefühl, so viele Spiele sind richtig knapp. Wer von den Mannschaften überhaupt außer Bayern gewinnt denn mal ein Spiel glatt? Also richtig so deutlich, wo klar war, der andere hatte gar keine Chance so. Und davon gibt es wie viele Spiele pro Spieltag? 1, 2, wenn überhaupt. Ja. Und oft ist es so, wenn die 3-0 ausgehen, dann siehst du, bis zum 0-0 war es total ausgeglichen, dann kam das 1-0, die andere hat aufgemacht und 2 Konter gefangen. Das ist jetzt auch nicht so dominant, ja, zum Beispiel das Spiel gegen Bremen, wo wir 4 Stück gefangen haben. Bremen war echt nicht so viel besser. Das hätte auch gut 2-1 ausgehen können, fairerweise, ja, hätten die nicht total viel Glück gehabt. Und ich glaube, dass alle Spiele so knapp sind, dass alle Mannschaften im Grunde gleich viel Punkte machen. Und dass es ziemlich schwer wird für eine Mannschaft, die Unterschiede, die jetzt bestehen, teilweise ja, die ja noch zum großen Teil aus den ersten 8 Spieltagen kommen, wo es am Anfang noch ein bisschen offener war und wo Hannover mit dieser Serie die Grundlagen gelegt hat. Ich glaube, die machen alle so 12 Punkte. Jeder. So, und dann bleibt die Tabelle einfach so. Ja, Stuttgart ist jetzt ein bisschen zu gut, ja, wegen unserem Ex-Korkut, den ich ja so lieb habe. Ja, endlich mal hat er mal Glück.
Ich habe ihn verteidigt,
was er gehabt hat.
Ich habe ihn verteidigt und hatte dabei tatsächlich deine Worte im Ohr. Als er in Stuttgart vorgestellt wurde, Twitter ist ja komplett explodiert, alle haben über Stuttgart gelacht und ich war der Einzige, einer der wenigen, der sich hingestellt hat und gesagt hat, Leute, nehmt ihn doch erstmal, guckt, der kann auch ein bisschen was, natürlich, wie du sagst, der überperformt aktuell natürlich, was die Punkteausbeute angeht, aber ich freue mich jede Woche und ich freue mich auch, das ist jetzt nicht das, was ich eben über Korkut gesagt habe, gilt nicht für Fronzek, aber ich freue mich auch, wenn Fronzek mit Kaiserslautern Punkte holt. Muss ich jedes Mal lachen, weiß auch nicht warum. Geht's mir gut dabei.
Ja, der Fronzek halt, der Retter. Ne? Der Retter. Wir wollen nichts über ihn sagen, er ist halt der Retter.
Genau, er kann retten und dann reicht's auch.
Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, dass im Wesentlichen alle Mannschaften in der zweiten Tabellenhälfte gleich viel Punkte holen. Und dass sich das so ein bisschen ausgleicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass Wolfsburg noch einen Schub kriegt, aber das sage ich schon seit dem zweiten Spieltag. Und sie wollen den Schub nicht kriegen. Ja, und jetzt haben sie Labbadia, das ist ja auch eine sichere Abwehr vor Schüben so. Labbadia macht ja wieder seinen einen Trick so, oder seine zwei, die er immer hat. Erst holt er einen Spieler von der Tribüne, den lange keiner mehr gesehen hat, um der Mannschaft zu zeigen, haha, hier kann jeder kann hier spielen, ja. Müsst ihr nicht denken, dass ihr alle gesetzt seid. Und dann fängt er eine Affäre an mit einer Spielerfrau und dann wird er entlassen.
oh, ob ich das drin lassen könnte. Gunnar, bitte.
Ey, jetzt mal ehrlich, der hat schon zweimal eine Affäre mit einer Spielerfrau angefangen.
So hört man, so hört man.
Dass der überhaupt noch einen Job kriegt.
So hört man, dass das so ist. Wir wissen nicht, ob das wirklich so ist. Wir haben das nur vielleicht irgendwo unter Umständen.
Ist nicht eine Sache davon sicher gewesen schon und die andere nur ein Gerücht?
Ich weiß es nicht. Aber
naja, da musst du rausschneiden, tut mir auch leid.
Nee, lassen wir drin. Lassen wir gnadenlos drin.
Lassen wir drin. Nee, ist ja wurscht. Also ich glaube jetzt jedenfalls nicht, dass der Mannschaft jetzt diesen Befreiungsschlag und ermöglicht oder sonst irgendwas, so müssen wir mal gucken. Ja. Und sonst, der HSV wird Letzter, da ist überhaupt nicht kein Vertun, so. Da ist auch nichts dran zu machen. Ich weiß nicht, da gibt der Kader nichts her, ja. Und Hollerbach stellt halt die Räume eng zu und dann spielt Saad auf Abwehr. Das ist natürlich super, wenn man Letzter ist und 3 Punkte braucht, aber ja, die werden schon noch ein paar Unentschieden holen mit der Taktik. Aber werden halt Letzter, so. Und Köln ist ja so eine Wundertüte, so. Glück und nicht Glück, und das gleicht sich aber am Ende aus, so.
Und holen halt keine 15 Punkte auf.
Die Tabelle wird im Wesentlichen so bleiben, ja, mit so, klar, wenn man nur einen Punkt auseinander ist, dann reicht auch ein Sieg und gegen einen Unentschieden, so. Aber ich glaube, da passiert nicht mehr viel.
Ich bin gespannt. Was passiert am kommenden Samstag gegen Augsburg? Augsburg war ja eine der Mannschaften, die auch ziemlich hochgeflogen sind zwischendurch. Die haben ja, glaube ich, auch Platz 5, Platz 6, Platz 7 rangekratzt, sind jetzt langsam auf unser Niveau angekommen, beziehungsweise sind genau auf unserem Niveau angekommen. 8 Siege, 8 Unentschieden, 9 Niederlagen, 32 Punkte, haben ein bisschen besseres Torverhältnis. Das ist der komplette Durchschnitt der Liga, wenn man sich das so anguckt.
Ja, die sind ja auch so wie wir, finde ich. Die haben so ein paar spezifische Stärken. Die haben halt diesen Wunderspieler, den Daniel Bayer. Und der erlaubt ihnen, das glaube ich ganz fest, der erlaubt ihnen, über ihrem Niveau zu spielen. Also das ist echt unfair, den einsetzen zu dürfen, weil der so viel von Fehlern, die sie machen, sozusagen wegnimmt, ja. Der so viel ausgleicht und so. Und ansonsten spielen die ja echt primitiv, ja, mit diesen vielen Flanken von dem Philipp. Und ich glaube, im Hinspiel waren sie ja nicht so schlecht, so, und da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt mit unserem Sieg, so. Aber, also, nach dieser Überfallphase am Anfang, wo sie uns so hart unter Druck gesetzt haben, ging es eigentlich so. Und ich glaube, dass Flanken gegen Hannover einfach ein scheiß Mittel sind. Deswegen habe ich vor denen nicht so viel Angst. Aber ich würde sagen, wie momentan, echt vor fast jedem Spiel, ich würde sagen, wer es 1-0 schießt, gewinnt.
Der Klassiker.
Aber das war auch noch nie so wahr, wie in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Das war doch, es war doch im Gegenteil. Es war früher mal eine Regel, wer 1-0 führt, der stets verliert. Das war ein geflügeltes Wort. Das ist heute vorbei. Die Mannschaften sind so auf die Abwehr und so aufs Kontern aus, dass das 1-0 das Spiel oft entscheidet.
Im Hinspiel war es ja genau.
Ja? Also wenn Dortmund dabei ist, klar, dann ist ja viel Zufall dabei, aber so bis dahin.
Im Hinspiel war es ja 1-0 für Augsburg und dann haben wir mit Füllkrug das Ding gedreht. Also vielleicht ist das Spiel gegen Augsburg gerade das, wo wir uns nicht auf wer 1-0 führt, der stets gewinnt, festlegen können. Mal gucken, ich bin gespannt.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Chance, das zu gewinnen. So, wenn wir nicht ein doofes Tor kassieren, wieder nach einem scheiß Freistoß oder einer Ecke. Wieso kassieren, seit wann kriegen wir denn Standardtore?
Ich kann es dir nicht sagen.
Das ist doch auch nicht so. Das war doch immer ein bisschen, wo ich gedacht habe, naja, das ist das, was wir normalerweise gut verteidigen können. So. Vielleicht weil Sané nicht da war. Und diese scheiß Fernschüsse immer.
Bei den beiden Spielen zu Hause, was war es, Wolfsburg und Gladbach, glaube ich, ne?
Und Gladbach, ja, so unglücklich. Also wir haben auch ein bisschen viel Fernschüsse zugelassen und man hat auch gemerkt, dass zumindest bei Wolfsburg, erinnere ich mich nicht mehr so genau, aber man hat doch bemerkt, dass die Gladbachs drauf angelegt haben. Das scheint mir schon was gewesen zu sein, wo die gedacht haben, na guck mal, lass uns das mal probieren. Es gibt so ein paar Positionen, auf denen man ganz gut Fernschüsse machen kann. So, und vielleicht war es dann das irgendwie, dass es auch mal geklappt hat. Das wirkte so ein bisschen wie Absicht, und als hätten sie schon 2, 3 Mal versucht, den Spieler da in die Position zu bringen. So. Aber eigentlich finde ich, Fernschüsse und Ecken zählen nicht. Ja, ist halt Pech. Ja, ist halt viel zu viel Glück dabei bei solchen Sachen. So. Das ist, finde ich, ist nicht ein legitimes Tor in meiner Welt. Ein legitimes Tor ist so, dass der Gegner nicht verhindern kann.
Ja, da haben wir tatsächlich in letzter Zeit, also wir haben ja, ich finde, auch oft genug von diesen nicht legitimen Toren profitiert. Wir haben ja viele Tore geschossen nach Standard selber. Jetzt aber auch echt ein bisschen viele reingekriegt. Und ich hoffe, dass es dann am Samstag mal wieder so ist, dass Sané vielleicht ein Kopfballtor macht. Das würde mir persönlich sehr gut gefallen. Aber Gut, schauen wir mal. Der versteckt sich ja immer noch so schön hinter den eigenen Mitspielern und versucht dann nachher bei der Ecke oder beim Freistoß aus dem Nichts hervorzukommen. Ich glaube, der Trick ist ein bisschen abgelutscht und den kennt inzwischen jeder. Also hat lange nicht mehr funktioniert. Gibt's noch irgendwas, worauf wir achten müssen am kommenden Samstag?
Nee, ich glaube, das geht schon. Ich glaube, das wird ein leicht anstrengendes Spiel. Und ich glaube, wir werden ein bisschen in einer anderen Formation spielen als jetzt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir Edis wiedersehen und dass wir hoffen, dass Anton auf der 6 spielt vielleicht. Und ansonsten glaube ich, wir sehen im Großen und Ganzen wieder die Dreierkette, Fünferkette. Und dann schauen wir mal.
Ich freue mich drauf. Gunnar, das war wie immer sehr informativ mit dir und sehr schön. Vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Mensch.
Und liebe Hörer, wir haben doch noch eine Sendung gemacht. Ich weiß, dass es sich bei Twitter kurzfristig anders anhörte, aber manchmal geschehen auch Wunder zur späten Nacht. Das war Hannover lieb für diese Woche. Nächste Woche sprechen wir dann ja über dieses Spiel gegen Augsburg und blicken voraus auf das Spiel in Dortmund. Fahre ich nach Dortmund? Ja genau, nach Dortmund fahren wir. Am Wochenende drauf, Sonntag 13:30 Uhr. Aber das ist alles noch ferne Zukunft. Erstmal vielen Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Tschüss.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportradio.de.